SWR 2 Forum.
Alle Räder stehen still. Welche Bedeutung haben Streiks heute? Am Mikrofon ist Sina Rosenkranz. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. So heißt es in einem alten Arbeiterlied. Das mutet in Zeiten der Digitalisierung ähnlich altertümlich an wie der 1. Mai als internationaler Kampftag der Arbeiterklasse. Gestreikt wird zwar weiterhin in Deutschland, ob bei der Bahn, in Kitas oder bei der Lufthansa, doch längst nicht so heftig wie in vielen anderen europäischen Ländern. Welche Bedeutung haben Streiks heute noch? Sind sie noch zeitgemäß? Oder wird hier von Gewerkschaften und Arbeitgebern ein Ritual abgespult, das nur noch dem Namen nach an die Arbeitskämpfe früherer Tage erinnert? Und was ist mit all denen, die nicht streiken können, weil sie nicht gewerkschaftlich organisiert sind oder weil sie in prekären Beschäftigungsverhältnissen leben? Darüber wollen wir heute diskutieren mit Dr. Hagen Lesch, Tarifexperte des Arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln, mit Dr. Heiner Dribusch, Streikforscher der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf und mit Professor Volker Rieble vom Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht in München, das von Arbeitgeberverbänden finanziert wird. Streik. Damit verbinde ich kann nicht zur Arbeit fahren, weil die Busfahrer streiken, oder ich kann die Kinder nicht in den Kindergarten bringen, weil die Erzieherinnen im Ausstand sind. Herr Dribusch, Sie waren in den 80er Jahren Arbeitnehmervertreter in einem großen Mannheimer Metallunternehmen. Was verbinden Sie mit Streik?
Meine Erinnerung natürlich an diese Zeit richtig. Ich habe in den 80er Jahren bei BBC in Mannheim, das ist ein großer Elektrotechnikkonzern, gearbeitet. Und das war natürlich das große Ereignis 1984, der Kampf um die 35-Stunden-Woche der IG Metall. Ich war damals IG Metall Vertrauensmann, und in unserem Betrieb gab es die Besonderheit, wir haben streng genommen nicht 6 Wochen gestreikt, sondern wir waren 6 Wochen ausgesperrt. Das heißt, die Firma hat uns nicht arbeiten lassen, um so Druck auf die Gewerkschaft auszuüben, dass sie mehr Streikgeld bezahlen muss, als sie vielleicht eingeplant hatte. Das hat aber, wie alle ja wissen, die IG Metall nicht in die Knie gezwungen und uns bei BBC auch nicht. Und am Ende gab es dann den gewünschten Einstieg in die 35-Stunden-Woche.
Professor Rieble, auch Sie haben einige Streiks hautnah miterlebt, allerdings eher von der anderen Seite aus. 2011 wurden Sie beim Streik der Fluglotsen von der Arbeitgeberseite als Schlichter angerufen. Sie sollten also vermitteln im damaligen Tarifkonflikt. Ist das auch der Streik, der Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben ist?
Naja, während meiner Schlichtung gab es keinen Streik, und die Schlichtung war ja auch erfolgreich, sodass die Situation überhaupt nicht zu einem Arbeitskampf geführt hat. Fluglotsen-Arbeitskämpfe gab es davor. Und auch danach nochmal.
Welche Streiks haben Ihrer Meinung nach die Bundesrepublik in den vergangenen 30, 40 Jahren am meisten geprägt, Herr Lesch?
Ja, der von Herrn Dribusch genannte Streik zur Einführung der 35-Stunden-Woche 1984 in der Metallindustrie, in der Druckindustrie, sicherlich einer der großen. Es gab dann auch in den 50er Jahren Streiks, Lohnfortzahlung, Krankheitsfall. Aber ich glaube, so das, was, ich meine, ich gehöre jetzt nicht zu den ganz Alten, die das noch mitbekommen haben, was so in meinem Gedächtnis haften geblieben ist, tatsächlich dieser Streik, eben der Metallstreik aus den 80er Jahren.
Die Streiks verlagern sich immer stärker in den Dienstleistungsbereich. Ist das auch der Grund dafür, dass man heute das Gefühl hat, dass Streiks immer näher zu uns kommen? Kaum stehen Osterferien an, schon streiken die Piloten, es ist Weihnachten und es streiken die Amazon-Beschäftigten. Dazwischen legen dann die Beschäftigten im öffentlichen Dienst die Arbeit nieder, sodass keine Straßenbahnen mehr fahren. Eigentlich hat man doch das Gefühl, dass in Deutschland permanent gestreikt wird. Wie passt das zusammen mit dem Fakt, dass wir im internationalen Vergleich eigentlich ziemlich weit unten rangieren, was die Streikbilanz angeht?
Also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, dass man den Eindruck hat, permanent zu streiken. Es ist richtig, dass durch die Verlagerung des Streikgeschehens in die Dienstleistungssektoren wir das natürlich als Konsument unmittelbarer spüren. Ja, und dadurch gewinnt der Streik dann natürlich auch eine hohe Aufmerksamkeit. Es ist aber nicht so, dass permanent gestreikt wird. Und man muss ja auch feststellen, dass Streiks heute im Vergleich zu früher ja auch kürzer ablaufen. Wir haben ja heute viel mehr das Phänomen der Warnstreiks. Jetzt kommen die tageweisen Warnstreiks dazu. Und früher hat man ja länger oder häufiger auch unbefristet gestreikt. Also das muss man im Auge behalten. Wir wissen leider wenig über die Streikhäufigkeit, weil wir statistisch nicht erfassen, wie viele Streiks es tatsächlich gibt in unserer Republik. Wir erfassen leider nur die Zahl der bestreikten Betriebe. Also dass wir das nicht eindeutig können, aber was jetzt gemessen die Ausfallstunden, wenn man sich diesen Indikator anschaut, dann ist das ja doch in der Tendenz deutlich weniger als früher. Und insofern muss ich das etwas relativieren.
Aber woher kommt das eigentlich? Also in Frankreich zum Beispiel wird viel heftiger gestreikt, obwohl auch dort eine Verlagerung in den Dienstleistungssektor stattfindet. Warum fallen die Streiks dort trotzdem viel extremer
aus? Naja, die Franzosen haben ja schon immer ja hauptsächlich im Dienstleistungssektor gestreikt. Bei den Franzosen liegt es aber auch daran, dass die Hauptstreikaktivität durch politische Streiks verursacht wird. Es geht weniger, also die Streikausfalltage durch tarifpolitische Konflikte sind dort nicht so stark vertreten wie eben die reinen politischen Streiks. Man muss ja nur an die 90er Jahre denken, als die Regierung Juppé damals aus dem Amt gestreikt wurde, 96. Also die Franzosen sind da sehr heftig und da konzentriert man sich eben auf die öffentlichen Bereiche, weil dort oder im öffentlichen Dienstbereich, insbesondere Verkehrssektor auch, weil dort die Gewerkschaften den meisten Rückhalt haben und einfach die meisten Leute auch mobilisieren können. Das ist aber auch in Frankreich eine doch jetzt lang gepflegte Tradition, der politische Streik halt, den wir halt in Deutschland nicht kennen.
Weil er hier verboten ist.
Er ist bei uns verboten und in Frankreich gilt der Streik auch als Ausdruck der Volonté générale, also des Volkswillens als eine demokratische Betätigungsform. Und bei uns herrscht die Rechtsauffassung, dass ein politischer Streik gerade ganz undemokratisch wäre, weil er ja Arbeitern ein Sondereinflussrecht gäbe, das Rentner und Hausfrauen, wer auch immer, der nicht arbeitet und nicht streiken kann, nicht hätte. Vielleicht noch eine Sache, mir kommt das ein bisschen zu schnell mit der Zunahme der Dienstleistungsstreiks. Das hat es eigentlich doch immer schon gegeben. In den 70er Jahren waren die Müllarbeiterstreiks doch legendär. Die haben die Verbraucher auch gemerkt. Das kam dann dazu, dass die Müllmänner relativ gute Tarifabschlüsse und Sondervorteile erreichten und ist dann irgendwann in die Privatisierung übergegangen, weswegen wir heute einen Mindestlohn in der Entsorgungswirtschaft sogar haben und doch überwiegend die Müllarbeiter nicht mehr nach Tarifvertrag bezahlt werden. Dass wir die Verkehrsstreiks bekommen haben, hat teilweise mit der Privatisierung zu tun. Nicht die Fluglotsen waren früher Beamte und durften nicht streiken. Dann hat man privatisiert und das muss man halt auch sagen. Wenn der Staat glaubt, durch Privatisierung öffentlicher Leistungen Vorteile einlösen zu können, dann muss er als Nachteil eben auch das Streikrecht akzeptieren. Und die Verkehrsstreiks, die treffen halt am Ende überwiegend die Verbraucher, weil ihr Zug nicht fährt, weil ihre S-Bahn oder ihr Bus nicht fährt oder ihr Flieger, ihr Urlaubsflieger nicht fliegt. Und deswegen wird das so stark wahrgenommen. Im Speditionsbereich zum Beispiel haben wir auch einen harten Niedriglohnsektor, aber eine ganz massive Auslandskonkurrenz, weswegen es da kaum gelingt, Gütertransporte durch Streiks effektiv lahmzulegen.
Ich möchte da doch jetzt nochmal, Herr Rieble, Ihnen etwas widersprechen. Also wenn Sie sagen, in den 70er Jahren wären die Müllarbeiterstreiks legendär geworden, es hat genau einen großen gegeben, das war 1974 der Streik im öffentlichen Dienst. Und ansonsten die ganzen weiteren Jahre eben war das extrem selten, vielleicht mal ein kleiner Warnstreik. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Situation, die wir heute haben und die, wie Sie ja zu Recht sagen, sehr viel damit zu tun hat, in der Tat, dass man die einheitliche Struktur des öffentlichen Dienstes durch die staatlich gewollte Privatisierung zerschlagen hat und jetzt plötzlich es eine Vielzahl von Tarifbereichen gibt, wo vorher eine Tarifrunde war, gibt es jetzt halt eben mehrere. Und deswegen haben wir dann auch plötzlich eine Auseinandersetzung im Sozial- und Erziehungsdienst. Wir haben Auseinandersetzungen in den Krankenhäusern. Früher gab es das berühmte städtische Krankenhaus, das ist heute ein Auslaufmodell geworden. Stattdessen haben wir private Kliniken mit Arbeitgebern, die sich oftmals weigern, überhaupt Tarifverträge zu zahlen, wo also im Grunde genommen die erste Auseinandersetzung nach der Privatisierung, die stattfindet, schon die ist, überhaupt eine Tarifbindung durchzusetzen. Und das würde ich doch sagen, ist neu. Das hat in der Tat mit der Abschaffung des Beamtenstatuts zu tun. Dass Lokführer hätten früher nie gestreikt, weil sie nämlich Beamte gewesen wären. Das ist jetzt nicht mehr so. Also ich finde schon, dass hat eine dramatische Entwicklung gegeben in dieser Hinsicht und das ist auch eine der Fragen, wo ich glaube, wo Herr Lesch vom IW und wir vom WSI mit unseren Forschungen uns einig sind, dass doch im Vergleich zu früher jetzt eine ganz andere Arbeitskampfsituation im Dienstleistungsbereich herrscht. Und das ist aber auch richtig und gut so, weil oft wird ja gesagt, warum streiken denn die, dann sind doch unschuldige Dritte, also sozusagen ich als jemand, der mit dem Bus fährt, betroffen und andere auch. Aber man muss halt eben einfach sagen, gerade in diesen Bereichen, wo wir doch alle wollen, dass wir gute Dienstleistungen zu vernünftigen Bedingungen bekommen, muss es eben auch so sein, dass die Beschäftigten anständig bezahlt werden. Und wenn da die öffentlichen Arbeitgeber, so wie dieses Jahr, erstmal wochenlang noch nicht mal ein Angebot unterbreiten, was bleibt dann den Beschäftigten übrig, als zu dem Mittel zu greifen, was immer noch aktuell ist, und das ist eben der Streik.
Trotzdem ist es natürlich eine Gratwanderung, was die Akzeptanz in der Bevölkerung angeht. Eltern können wegen der Streiks ihre Kinder nicht in die Kita bringen, ältere Menschen nicht mit der Straßenbahn fahren, OPs werden verschoben. Schaden sich die Gewerkschaften damit nicht mehr, als es ihnen nützt? Denn eigentlich treffen sie doch genau damit die Klientel, die sie gerne auf ihrer Seite hätte. Also nicht der Kapitalist ärgert sich, der Fabrikbesitzer mit der dicken Zigarre, sondern die alleinerziehende Mutter, die nicht mal ein eigenes Auto hat, um die Kinder in die Schule zu bringen.
Das geht doch aber bei Verkehrsdienstleistungen gar nicht anders. Also der Fabrikbesitzer hat ein Auto mit Fahrer und der streikt nicht, denn der wird ganz ordentlich bezahlt. Also in Verkehrsdienstleistungen, wenn Sie sich zum Streikrecht bekennen, das tun glaube ich eigentlich alle, können Sie nur mit Auswirkungen auf Verbraucher streiken. Das ist nötig, und wenn Sie das einschränken wollen, dann können Sie natürlich sowas machen wie in Italien, wo es einen speziellen vorgegebenen Streikfahrplan gibt. Dann fallen eben nicht alle Züge aus, sondern die Oma kann schon noch in die Stadt, aber nicht zu ihr gewünschten Zeit. Das könnte man gesetzlich einführen, aber das ist in Deutschland politisch nicht gewollt.
Also aus meiner Sicht, finde ich, ist die Frage schon so ein bisschen berechtigt, ob die Gewerkschaft sich nicht selber auf die Füße treten, weil man kann ja darüber nachdenken. Klar, der Streik ist ein, wie Herr Drübow schon sagt, natürlich letztes Mittel, um Druck auszuüben, dass man auch dann schon mal ziehen muss, wenn man in Tarifverhandlungen nicht weiterkommt. Nur bedarf es zum Beispiel jetzt im öffentlichen Dienst dieser Intensität. Wir hatten früher Warnstreiks, die stundenweise geführt wurden, und im öffentlichen Dienst haben wir 2008 eben den Übergang schon zu Tagesstreiks, und man muss ja auch, ich kann mich auch erinnern, dass früher der Nahverkehr halt morgens ein paar Stunden bestreikt wurde. Irgendwann war man dann aber wieder mobil. Jetzt wird der ganzen Tag gestreikt. Und ich glaube, gerade bei solchen sensiblen Bereichen wie Erziehungseinrichtungen oder auch im öffentlichen Nahverkehr, da könnte eine Gewerkschaft aus meiner Sicht mehr Augenmaß einfach walten lassen, zumal ja auch hier, ich glaube, die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst doch etwas unbeeindruckt sind von den Streiks, weil sie ja nicht in erster Linie getroffen werden, sondern eben die Öffentlichkeit. Und die Gewerkschaft kann eben nicht sagen, wir streiken und streiken und streiken, und die Öffentlichkeit sagt dann, die Arbeitgeber sind schuld, die sollen endlich mal ein Angebot machen, sondern die Öffentlichkeit ist da kritischer. Es wird durchaus die Verhandlungsfähigkeit und Willigkeit beider Seiten betrachtet. Insofern glaube ich schon, die Gewerkschaft müssen aufpassen, dass sie den Bogen an mancher Stelle nicht überspannen. Wir wissen das zum Beispiel von den GDL-Streiks. Anfangs gab es da große Zustimmung und die ist nachher umgekippt. Man hatte großes Verständnis für die relativ schlechte Bezahlung der Lokführer, aber irgendwann hatte man dann den Eindruck, der Bogen ist überspannt.
Darf ich gerade mal dazu was sagen? Ich denke, um bei dem letzten anzufangen, bei den Lokführern, das ist richtig. Am Anfang gab es eine große Zustimmung und hinterher gab es, ich sag mal, nur noch eine kleine Zustimmung. Das heißt, auch im November 2015 oder 2014 war es genauer gesagt, nach mehreren Monaten Auseinandersetzung haben immerhin noch 46%, ich habe das extra mal vor der Sendung nachgeguckt, also fast die Hälfte der Bevölkerung gesagt, wir haben trotzdem noch ein gewisses Verständnis für die Lokführer, und das trotz dieser Kampagne, an die wir uns alle erinnern, die sich vor allen Dingen an dem Gewerkschaftsvorsitzenden Herrn Wieselski festgemacht hat. Also ich wäre da vorsichtig, wenn man jetzt ganz aktuell guckt, Frau Rosenkranz, das ist ja interessant, weil Sie den öffentlichen Dienst angesprochen haben, der hat ja gerade gestreikt. Das Politbarometer vom April diesen Jahres des ZDF hat festgestellt, 75%, das sind immerhin 3/4 aller Befragten, haben gesagt, wir haben Verständnis für diese Streiks. Also so schlimm kann es nicht sein. Im Gegenteil, ich glaube, viele Menschen wissen, der Streik ist notwendig, und ich glaube, dass die Gewerkschaften natürlich im Blick haben, dass sie nicht streiken, um Menschen ärgern zu wollen. Und gerade auch im Sozial- und Erziehungsdienst ist ja im Blick, wissen ja alle, viele von denen, die streiken, haben im Zweifelsfall selber Kinder und wissen, wie das ist, dass wenn 3 Wochen lang die Kita zu hat, das natürlich was anderes ist, wie wenn das nur mal 1 oder 2 Tage sind. Da muss man gucken, aber Ich bin dankbar, dass Herr Lesch das erwähnt hat. Die Arbeitgeberseite gehört eben auch dazu. Ein Arbeitskampf wird immer von zwei Seiten ausgetragen. Und wenn Herr Lesch sagt, die Arbeitgeber zeigen sich von den Streiks relativ unbeeindruckt, ja, dann muss ich sagen, das ist allerdings dann ein ziemlich krasses Statement, wenn man denkt, dass das
auch
öffentliche
nur im
Arbeitgeber,
Dienst.
Ja, aber natürlich im öffentlichen ja. Dienst, aber die haben doch dann eben ganz genau, die Herren Seehofer und wie sie heißen, eine Verantwortung dafür. Und in der Tat, es sind diejenigen, an die sich dann die Eltern wenden müssen, wenn sie Probleme haben, oder ich als Fahrgast, wenn ich eben, mir ist es auch 2 Tage so gegangen, dann eben mit dem Fahrrad gefahren bin, obwohl das Wetter nicht so toll war zur Arbeit.
Januar.
Ehrlich gesagt,
nein.
Das war
also,
nicht so schlimm.
Herr Dribusch, jetzt müssen Sie mal ein bisschen halblang machen. Also Sie können ja nicht von den Arbeitgebern verlangen, dass sie einfach so jeder bestreikten Forderung dann nachgeben, nur damit die öffentliche Versorgung klappt. Das kann es auch nicht sein. Und niemand weiß ja, was das richtige Tarifergebnis ist. Richtig ist, was Herr Lesch sagt, ist, dass es keinen finanziellen Druck gibt, wenn im öffentlichen Dienst gestreikt wird. Weil es eben wenig Einnahmen gibt, die auf der Arbeitgeberseite ausfallen. Es ist sogar so, dass wenn eine Kita bestreikt wird, dass kaum Eltern die Kita-Beiträge zurückfordern für die ausgefallenen Streiktage. Aber natürlich gibt es auch eine politische Wirkung und selbstverständlich wird man irgendwann auch den Kommunen zurechnen, dass sie nicht in der Lage sind, für einen Betrieb nach längerer Streikzeit eine Wiederaufnahme zu sorgen. Ob es so weit kommen muss wie bei der Berliner S-Bahn, wo mal ein Berliner Finanzsenator gesagt hat, jeder Streiktag spare ihm einen Haufen Geld, weiß ich nicht. Aber auch da ist letztlich die technische Entwicklung gefragt. Die Zukunft wird jedenfalls im öffentlichen Nahverkehr, im führerlosen Nahverkehr liegen und dann ist einem der S-Bahn-Streik ziemlich egal.
Nein, wenn dann aber das Stellwerk streikt, fährt trotzdem niemand. Also Sie können ganz sicher sein, der Verkehr wird ja nicht nur vom Lokführer oder vom Busfahrer aufrechterhalten. Da gehören noch ein paar andere Sachen auch dazu. Das war schon immer ein großer Irrtum zu glauben, mit der Automatisierung würde der Streik verschwinden. Ich bin da ziemlich sicher, das wird nicht sein. Es wird vor allen Dingen aus einem Grund nicht sein, weil es wird immer Situationen geben, in denen eben in der Auseinandersetzung zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten ein Punkt erreicht wird, an dem es am Verhandlungstisch nicht weitergeht. Und dann haben zumindest die Beschäftigten nur ein Mittel und das ist die Arbeit niederzulegen.
Ja, aber Herr Dribusch, hier ist,
darf ich gerade noch einen Satz sagen,
Herr Lesch. Die Runde angekündigt schon und man hat gestreikt, man wollte ja verhandeln. Also insofern.
Ja, aber ein Angebot gab es nicht im öffentlichen Dienst und ich will aber nur eine Sache noch sagen. Ich glaube, da sind wir uns dann alle hier ja auch einig. Die allermeisten Tarifverhandlungen in Deutschland, nebenbei bemerkt, gehen ohne Arbeitskampf zu Ende. Das muss man ja auch heute immer noch sagen. Es sind Ausnahmen, aber in manchen Branchen ist es dann eben so, wie es ist.
Ich will noch ein Augenmerk lenken. Wir tun jetzt bislang immer so, als würden Gewerkschaften ausschließlich streiken, um Tarifforderungen durchzusetzen. Das ist nun natürlich auch nicht richtig, sondern ein Streik ist auch ein Instrument, um Mitglieder zu gewinnen und zu halten und für die Gewerkschaft zu begeistern. Und es gibt einige Streiks, die haben wenig Tarifdurchsetzungschancen. Denken Sie nur an Amazon. Mhm. Bei denen streikt Verdi, um Mitglieder zu gewinnen. Und natürlich wird auch im öffentlichen Dienst mitunter gestreikt, damit Verdi, die ja größere Probleme mit der Mitgliederstabilität hat als die IG Metall, diese Mitgliederstabilität wieder erreicht. Und da kann man sich fragen, ob das wirklich der Allgemeinheit zuzumuten ist, wenn es nicht um Arbeitsbedingungen, sondern um den organisationspolitischen Erfolg geht. Aber niemand kann eine Motivkontrolle von Streiks wünschen.
Frau Rosenkranz, weil Amazon fiel. Amazon ist ein Grundsatzproblem. Und ich vermute sogar, dass auch da in dieser einen Frage, möglicherweise nicht beim Streik, ich aber Herrn Lesch auf meiner Seite sehe. Wenn ein Unternehmen, was inzwischen sich anschickt, der größte Versandhändler der Welt zu werden, ist es wahrscheinlich schon, einer der wichtigsten Einzelhändler in Deutschland überhaupt, sich weigert, überhaupt mit einer Gewerkschaft zu verhandeln und sich überhaupt weigert, einen Tarifvertrag abzuschließen, dann kann man nicht sagen, wie Herr Rieble das sagt, Verdi streikt dort, um Mitglieder zu gewinnen. Ich meine, die werden Mitglieder gebraucht. Moment, sie werden Mitglieder, mehr Mitglieder brauchen als heute, um erfolgreich zu sein. Aber der Hauptgrund ist, Keine Gewerkschaft der Welt kann doch akzeptieren, dass ein Gegenüber sagt, wir reden mit euch überhaupt nicht. Das entspricht auch in keinster Weise dem, was ja bei uns Verhandlungs- und Tarifverhandlungskultur ist in Deutschland. Und da muss man sagen, wenn das so ein wichtiges Unternehmen, dem darf man das nicht durchgehen lassen. Und da ist es
Herr
auch.
Herr Dribusch, was wollen Sie denn machen?
Nein, was wir machen wollen, ist genau das, dass man nur die Daumen drücken kann, dass Amazon letzten Endes doch zum Einlenken gezwungen wird durch die sich doch etwas verbreitenden Streiks.
Ja,
und
damit
und sind
wir
zum
bei Herrn
Zweiten,
Riedler, das dient natürlich der Kampagnen, also der Streikfähigkeit. Natürlich verfolgt Verdi hier das Ziel,
ja,
überhaupt erstmal Mitglieder
auch
zu haben. Ja, klar, nein, also
ist ja völlig legitim.
Deswegen wollte ich ja nur sagen, Sie befinden sich gar nicht im Widerspruch zu Herrn Riedler.
Naja, aber das Ziel ist natürlich nicht, um einfach so Mitglieder zu haben, sondern man möchte mehr Mitglieder bei Amazon, um sich durchzusetzen, damit die Beschäftigten das bekommen, was in vielen anderen Bereichen, aber leider nicht in allen in Deutschland selbstverständlich ist, nämlich ein Tarifvertrag.
Also, Herr Dribusch, jetzt muss ich noch mal zwei Sachen sagen. Das geltende Arbeits- und Kampf- und Tarifrecht anerkennt das Recht des Arbeitgebers, nicht Mitglied eines Arbeitgeberverbandes zu sein und sich auch Haustarifverhandlungen oder gar Abschlüssen zu verweigern. Das Mittel der Konfliktlösung ist der Streik. Und deswegen haben wir ja ein Streikrecht, damit wir nicht mit Verhandlungsansprüchen, Zwangsschlichtung und dergleichen, womit wir in Deutschland sehr schlechte Erfahrungen gesammelt haben, arbeiten müssen. Und nun kann ein Streik auch mal verloren gehen. Und der Verdi-Streik bei Amazon ist halt bislang verloren gegangen. Auf ein Umdenken des Unternehmens sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Er ist bisher nicht gewonnen, da haben Sie recht.
Er ist verloren worden. Und das ist aber okay. Da muss halt, Verdi muss schauen, wie die Gewerkschaft zum Erfolg kommt. Viele Tarifauseinandersetzungen werden von den Gewerkschaften erfolgreich abgeschlossen und manche kommen eben nicht zum gewünschten Abschluss oder zu gar keinem Abschluss. Das kann halt passieren beim freien Spiel der Kräfte.
Weil Sie jetzt die Beschäftigten bei Amazon erwähnt haben, am anderen Ende haben wir vielleicht die Beschäftigten in der Metallbranche. Da haben die Gewerkschaften über die Jahre Löhne und Arbeitsbedingungen erkämpft und erstreikt, von denen andere nur träumen können. Sorgen Gewerkschaften damit nicht indirekt dafür, dass die Lohnschere immer größer wird zwischen denjenigen, die eine starke gewerkschaftliche Lobby hinter sich haben und denjenigen Arbeitnehmern, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind?
Ja, das tun die Gewerkschaften mit Sicherheit, aber ich meine, die Beschäftigten sind ja letztlich selber dafür verantwortlich. Wenn sie sich organisieren, können sie natürlich auch im Dienstleistungssektor trotz aller strukturellen Probleme, Kleinteiligkeit, ne, wenn sie eine Einzelhandelsfiliale beispielsweise bestreiken, aber die Beschäftigten sind nun mal in der Industrie offensichtlich besser organisiert, gerade in den Großbetrieben, und dann hat natürlich auch die Gewerkschaft da mehr Streik macht. Da kann die Gewerkschaft auch keine Rücksicht drauf nehmen. Das Problem ist eher aus meiner Sicht, dass wir jetzt sind wir wieder an dem, was Arbeitgeber aushalten können. Schönes Beispiel eben von der Berliner S-Bahn. Im Dienstleistungssektor halten die Unternehmen in vielen Bereichen jedenfalls Streiks besser aus als in der Industrie. Wir haben das jetzt in der Metallindustrie auch gesehen. Da haben wir diese Tagesstreiks gehabt und das macht die Unternehmen schon immens nervös, weil es kurzfristig doch zu extremen Umsatzausfällen kommt. Das heißt, das Druckmittelstreik ist in der Industrie auch viel stärker, jetzt unabhängig vom Organisationsgrad, weil die Unternehmen halt schlicht und ergreifend sich keine Streiks erlauben wollen. Da hängen ja Lieferpünktlichkeit, alles Mögliche mit dabei. Und das ist ein Hauptproblem. Die Konzessionsbereitschaft der Arbeitnehmer ist in der Industrie auch insgesamt höher. Wir haben eine deutlich kräftigere Tariflohndynamik eben in der Industrie. Und da haben wir dann in der Tat, wie Sie das schon richtig beobachten, ein Auseinanderdriften sozusagen der Lohnentwicklung. Das hängt natürlich auch mit Macht und Gegenmacht hier zusammen.
Aber vielleicht noch eins dazu. Also erstens ist es ja so, dass die Schere nach unten durch den Mindestlohn geschlossen ist. Zeitweise waren bis zu ein Viertel der in Deutschland Beschäftigten vom Mindestlohn erfasst. Ich kenne aktuell keine belastbaren Zahlen, aber es werden immer noch um die 20% der Beschäftigten, die brauchen keine Gewerkschaft mehr, weil sie in den prekären Bereichen mehr als den Mindestlohn nicht mehr rausholen können. Und dafür sind die Gewerkschaften da ihrer Aufgabe enthoben und müssen anderswo gucken. Das ist ein bisschen bedenklich, weil natürlich, wenn der Staat am Ende sich um gerechte Mindestlöhne kümmert, er den Gewerkschaften auf gewisse Weise auch eine Konkurrenz macht. Das
Wobei
Zweite
Sie
ist,
als Arbeitsrechtler wissen, dass es Mittel und Wege gibt, viele sogar den Mindestlohn zu umgehen.
Naja, also wer ein Gesetz umgeht, der umgeht es nicht. Und da ist vielfach die Strafverfolgung gefragt. Oder eben die Stellenstreichung. Also die Branche der Werbeausträger ist ziemlich abgestorben durch den Mindestlohn, weil sich das einfach nicht mehr rechnet. Aber das ist auch in Ordnung so. Ich will nochmal auf ein Argument von Herrn Lesch zurückkommen. Herr Lesch sagt, die Industrie sei streikanfälliger. Jein. In der Industrie kann grundsätzlich nachgearbeitet werden. Es gibt ja teilweise bei Automobilunternehmen den in Anführungszeichen Warnstreik nach der Mittagspause, bei dem schon abends eine halbe Stunde nachgearbeitet wird. Das heißt, die können Produktion nachholen. Viele Dienstleistungen sind nicht nachholbar, insbesondere Verkehrsdienstleistungen. Wenn der Zug ausgefallen ist, ist er nicht gefahren. Und jemand, der am Freitag nicht Zug fahren kann, der wird in aller Regel nicht in der Folgewoche dann eine zusätzliche Fahrt unternehmen. Deswegen ist die Substanzbedrohung im Dienstleistungsbereich im Kern größer.
Wobei ich schon glaube, dass es jetzt Dienstleistung ja auch nicht das Gleiche ist.
Genau, da
muss man unterscheiden. Interessant ist ja, finde ich immer in dem Zusammenhang, dass die Piloten bei der Lufthansa, die zweifellos über eine sehr große Durchsetzungsmacht verfügen, insofern als wenn sie nicht fliegen, bleibt der Flieger unten. Das hat aber keineswegs bewirkt, dass das Lufthansa-Management nachgegeben hat, sondern interessanterweise sehen wir da, und da merkt man eben auch, dass manchmal dieses Gerede der Gewerkschaftsmacht, die da Überhand nimmt, gar nicht oft so mit der Realität zusammenstimmt. Das Management bei der Lufthansa war in der Lage, trotz großer Verluste, erstens Rekordgewinne einzufahren und zweitens die Gewerkschaft, also ihr letzten Endes einen relativ ungeliebten Kompromiss aufzuzwingen, weil sie gesagt haben, pass mal auf, wenn ihr so weitermacht, dann verlagern wir unseren ganzen Sitz nach Österreich. Wir haben das teilweise mit Eurowings sogar gemacht. Und dann gibt's überhaupt keinen deutschen Tarifvertrag mehr. Das heißt, man sieht, also auch die Arbeitgeberseite ist keineswegs schutzlos. Ich will aber eine Sache noch mal sagen, weil, Herr Rieble, weil Sie sagten, wer einen Mindestlohn hat, braucht keine Gewerkschaft mehr. Das ist natürlich ein ganz großer Irrtum, weil der Mindestlohn ist ja nur eine Sache meiner Tarifbedingungen. Ob ich aber einen gesetzlichen Urlaub habe von 4 Wochen oder einen tariflichen Urlaub, so wie ihn sehr viele Beschäftigte in Deutschland haben, von 6 Wochen, ist ein erheblicher Unterschied. Ob ich abends Zuschläge kriege, wenn ich nachts arbeiten muss oder nicht, alles das ist ja im Mindestlohn gar nicht geregelt. Also es gibt noch viele Gründe und ich muss in dieser Frage wirklich Herrn Lesch vollkommen recht geben. Auch und im Dienstleistungsbereich haben Gewerkschaften es schwieriger zu organisieren, aber weil die Betriebe kleiner sind, man erreicht die Beschäftigten schwieriger und. Aber sicherlich gibt es natürlich auch auf Seiten der Beschäftigten eine eigene Verantwortung zu sagen, sollen immer nur andere für mich streiken oder mache ich selber mit? Das müssen alle für sich selbst entscheiden, aber diesen Punkt gibt's und in der Tat spielt es schon eine Rolle, dass im Einzelhandel weniger Leute organisiert sind als in der Metallindustrie.
Es gibt eine Berufsgruppe, da würden die Beschäftigten zumindest zum Teil gerne streiken, aber es ist ihnen tatsächlich gesetzlich verboten, Lehrer. Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich gerade damit. Lehrer haben gegen das Streikverbot geklagt. Herr Tribusch, sollen Beamte streiken dürfen?
Ja, wenn Sie mich fragen, wäre ich auf jeden Fall dafür, weil warum sollen denn Beamte anders behandelt werden als andere auch? Ne? Also es gibt zwar sozusagen das Grundgesetz verankert den Beamtenstatus nach den althergebrachten Grundsätzen, wie es so schön heißt. Und das wird, Herr Rieble wird da sicherlich gleich was dazu sagen, bisher in der Regel so interpretiert, dazu gehört auch das Verbot des Streiks. Das kann man aber auch anders sehen, weil das Grundgesetz sagt ja auch, diese Grundsätze müssen weiterentwickelt werden. Ich muss aber auch, und das sage ich jetzt bewusst auch aus Gewerkschaftssicht, anerkennen, dass ich glaube, dass ein relevanter Teil der Beamten heute dieses Streikrecht möglicherweise auch gar nicht will. Na, also wenn ich mir jetzt angucke, es klagt ja zurzeit die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, da ist aber nur ein Teil der Lehrer organisiert und ein anderer Teil, und zwar der größere Teil der Lehrerinnen und Lehrer, ist in Gewerkschaften des Deutschen Beamtenbundes organisiert. Und der Deutsche Beamtenbund ist auch eine Gewerkschaft, die jetzt gerade auch im öffentlichen Dienst zusammen mit Verdi verhandelt hat. Die lehnt beispielsweise das Streikrecht für Beamte ab. Eine Umfrage unter Beamten selber, wie Sie das sehen, kenne ich nicht. Aber ich vermute mal, aus vielerlei Gründen zumindest ist das gemischt. Prinzipiell, wenn Sie mich fragen, ich fände es gut, das gäbe das Recht zum Streik. Es kann dann ja immer noch jeder sich überlegen, ob er denn tatsächlich auch streikt oder nicht.
Herr Drebusch, wenn Sie sagen, die sollen dieselben Rechte haben, dann müsste man aber auch sagen, dann darf es auch für Lehrer keine beamtenrechtlichen Sondervorteile mehr geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sehr gut mit der Situation leben kann. Jeder Lehrer darf streiken, wenn er vorher der Umwandlung seines Beamtenverhältnisses in ein Angestelltenverhältnis zustimmt und dann auch sonst die Arbeitnehmerrechte hat und keine Sonderrechte. Derzeit wäre es so, wenn man jetzt einen Beamtenstreik einführte, wäre der sogar ohne Soldentfall. Das ist ja einigermaßen interessant, denn wegen des Alimentationsprinzips würde ein beamteter Lehrer seinen Sold auch dann bekommen, wenn er streikt. Und er würde ihn übrigens auch dann bekommen, wenn Angestellte im öffentlichen Dienst streiken und er deswegen nicht arbeiten kann.
Beamte müssen ja auch vielleicht gar nicht streiken, um ihre Ziele durchzusetzen oder Druck auszuüben. Man kann ja auch sowas wie Dienst nach Vorschrift machen. Das nur als Anmerkung dazu.
Sie hören das SWR2-Forum. Alle Räder stehen still. Welche Bedeutung haben Streiks heute? Mit dem Arbeitsrechtler Volker Rieble, dem Streikexperten von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung Heiner Drebusch und mit Hagen Lesch vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Professor Rieble, Sie waren beim Fluglotsen-Tarifkonflikt 2011 als Schlichter im Einsatz. Plaudern Sie doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was genau läuft da hinter den Kulissen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften ab? Ist man sich tatsächlich so spinnefeind oder ist das nur Show für die Medien?
Na, spinnefeind ist sich sowieso auch die IG Metall, die Metallarbeitgeber nicht. Am Ende ist das eben ein Konflikt, den man lösen muss und bei dem man auch hinterher wieder miteinander reden können muss. Deswegen sind beide Seiten, also die angreifende Gewerkschaft, aber auch die verteidigende Arbeitgeberseite, gut beraten, nur solche Töne anzuschlagen, bei denen man sich hinterher wieder ins Gesicht schauen kann. Das wissen auch alle Beteiligten. Das sind ja Profis. Ja, es ist ja nicht so, dass in Deutschland irgendwie wild gewordene Horden streiken, sondern Gewerkschaften führen den Streik und sorgen auch dafür, dass das alles seine Ordnung hat. Und die Arbeitgeberseite wirkt auch auf ihre Mitglieder ein, dass es da nicht zu irgendwelchen Exzessen kommt. Also das ist alles ein ganz geregelter Konfliktaustrag. Sie können das so vergleichen wie mit einem Fußballspiel. Da gibt's auch Regeln, ja. Die werden manchmal verletzt, aber dafür gibt's dann einen Schiedsrichter. Und alle wissen, dass sie in der Liga nochmal aufeinandertreffen.
Man könnte es Regeln nennen, man könnte es auch Ritual nennen. Fängt immer damit an, die Gewerkschaften fordern mehr Geld oder bessere Arbeitsbedingungen. Die Arbeitgeber legen ein Angebot vor, das absolut indiskutabel ist und ganz weit davon entfernt. Dann wird gestreikt, Warnstreiks. Irgendwann schließen sich die Parteien dann zu nächtelangen Verhandlungen ein. Ist auch ganz wichtig, dass man dann mit müden Gesichtern da rauskommt, um ein Ergebnis zu verkünden, bei dem eben beide Seiten das Gesicht wahren können. Was bringt dieses ewig gleiche Ritual?
Ritual, ich finde, der Begriff passt da eigentlich nicht so zu. Eine Tarifverhandlung beginnt nun mal so, wie Sie es geschildert haben, mit einer Forderung und dann wird verhandelt. Und dann hat man natürlich, jeder Konflikt ist anders, verschiedene Möglichkeiten, verbale Druckmittel wie eine Streikdrohung auszusprechen. Man hat die Möglichkeit, materiell Schaden zuzufügen, beispielsweise durch Warnstreiks oder Tagesstreiks oder unbefristete Streiks. Da gibt es verschiedene Dinge. Man kann auch das Scheitern erklären, die Urabstimmung einladen und so den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen, dass er dann vielleicht doch noch etwas kompromissbereiter ist. Aber das ist in jedem Tarifkonflikt. Wenn Sie wirklich mal genauer Tarifkonflikte analysieren, dann laufen Tarifkonflikte doch zwischen den Branchen recht unterschiedlich an. Die einzelnen Branchen haben schon eigene Konfliktlösungskulturen, kann man durchaus sagen. Und auch innerhalb der Branchen können sich Konflikte unterscheiden. Wir sehen das ja jetzt auch beispielsweise an der Bauwirtschaft. In den letzten Jahren ist das immer sehr, sehr geräuschlos. Man hat sich eigentlich immer auf dem Verhandlungswege geeinigt. Jetzt brauchen wir mal wieder eine Schlichtung. Also insofern ist ein Tarifkonflikt nicht 0815. Das ist schon ein Auseinanderringen. Und es hängt ja auch davon ab, über was Sie verhandeln. Sind es nur die Löhne oder ist es eine Angleichung von Sonderzahlung Ost-West oder noch komplizierter, reduzierte Vollzeit, also dass die mit Lohn Ausgleich, wie wir es in der Metallindustrie hatten. Das alles prägt eine Tarifrunde und gibt, glaube ich, jeder Tarifrunde einen spezifischen Charakter.
Und ich würde auch sagen, dass tatsächlich das sogenannte Streikritual meistens gar keines ist. Also das mag es in der Vergangenheit gegeben haben, da kann ich mich auch noch erinnern, in den 80er und vor allen Dingen in den 90er Jahren, wenn in jeder Tarifrunde einmal ein Warnstreik war und alle wussten, okay, danach ist es auch wieder vorbei. Ich glaube, das hat sich geändert. Gerade wenn wir uns die Metallindustrie angucken, dann stellen wir doch fest, dass dieses Jahr, und Herr Lesch sagte es schon, es ging erstens von der Forderung um ein anderes Thema. Es war seit langer Zeit erstmals wieder das Thema Arbeitszeit aufgerufen. Ging darum, dass Beschäftigte begrenzt ihre Arbeitszeit verringern können, um sich beispielsweise um zu pflegende Angehörige zu kümmern. Und schon gab es einen Konflikt, der eben nicht so einfach zu lösen war, indem die IG Metall dann auch zum ersten Mal zu dem Mittel des 24-Stunden-Streiks gegriffen hat. Und genauso würde ich es so sagen, ist es aber auch in vielen anderen Dienstleistungsbereichen, dass Kindertagesstätten bestreikt werden, ist was relativ Neues, findet aber auch nicht jedes Jahr statt. Das muss man jetzt ja auch mal dazu sagen, sondern nur gelegentlich. Die Frage, die sich stellt, ist einfach, sind sie auch heute noch zeitgemäß und notwendig? Und da kann man nur in jeder Hinsicht sagen, ja, das sind sie.
Man kann zwei Dinge sagen. Also erstens sind Verhandlungen ganz allgemein spieltheoretisch determiniert. Gewerkschaften müssen vielfach eine Forderung stellen, die jenseits dessen liegt, was sie erreichen können, auch um Mitglieder zu mobilisieren, auch um den Arbeitgebern nicht schon am Anfang zu viel entgegenkommen zu zeigen. Die Arbeitgeberseite ihrerseits möchte nicht gleich mit einem richtigen Kompromissangebot anfangen, sondern sich langsam an die Mitte annähern. Da gibt es in der Wissenschaft genügend Vorschläge, wie man das Spiel theoretisch anders konzipieren kann, zum Beispiel indem man eine Schlichtung immer vorschaltet vor dem Arbeitskampf. Das Zweite, was sich ganz stark verändert hat, ist eigentlich das Kampfgeschehen. Das hat rechtliche, aber auch psychologische Gründe. Erstens, die Arbeitgeber haben heute kein klassisches Arbeitskampfmittel mehr. Die Aussperrung ist praktisch tot, die gibt es nicht mehr. Aus verschiedensten Gründen, die hier jetzt nicht interessieren. Deswegen weichen Arbeitgeber auf Verlagerungsdrohungen aus, wie Sie das vorhin für die Lufthansa richtig geschildert haben. Das hat es ja auch früher schon gegeben.
Also der Standort wird in
Frage. Der Standort wird in Frage gestellt. Mhm. Und natürlich ist auch die Verlagerung von Dienstleistungen nach außen, hat einen betriebswirtschaftlichen Aspekt, Konzentration auf die Kernkompetenz, aber hat vielfach eben auch einen lohnpolitischen Aspekt. Der Koch in der Metallkantine verdient halt als Metaller mehr, als er nach den Gastronomietarifverträgen verdienen würde. Und deswegen gibt's einen Drang zur Ausgründung von Industriedienstleistungen. Und dann stellt sich natürlich für die Arbeitnehmer in diesen Industriedienstleistungen die Frage, wie können sie jetzt noch an der Produktivität der Branche teilhaben? Und deswegen muss dann eigentlich aus der tarifpolitischen Logik der Gewerkschaften heraus dort auch gestreikt werden und dann eben auch mit neuen Methoden.
Wenn wir in die Zukunft schauen, in den Industriehallen werden zunehmend Roboter und vernetzte Maschinen das Geschäft übernehmen und auch im Dienstleistungsbereich arbeiten jetzt schon tausende Solo-Selbstständige in der Digitalwirtschaft. Wenn manuelle und geistige Arbeit durch künstliche Intelligenz ersetzt wird, wer soll denn da in Zukunft eigentlich noch streiken?
Naja, es werden ja nicht alle Arbeitnehmer überflüssig. Ich meine, es gibt Szenarien, die sagen, dass jeder zweite Arbeitsplatz durch die Digitalisierung bedroht ist. Neuere Studien sind da viel, ich glaube, realistisch, auch viel vorsichtiger. Da kommt man dann auf 10-15% der Arbeitsplätze, die bedroht sind. Insofern werden wir nach wie vor Arbeitnehmer haben, ob sie jetzt digitale Prozesse steuern oder auch einfach nur logistische Tätigkeiten ausüben. Und die können natürlich nach wie vor streiken. Ich glaube aber schon, dass die Frage berechtigt sein muss, inwieweit der Streik wirklich in dieser digitalen Welt noch zeitgemäß ist. Weil durch die immer engere Vernetzung, wir haben ja jetzt schon in der Industrie diese enge Verflechtung von Lieferketten arbeitsteilig organisiert und durch Phänomene wie dann eine weitere digitale Vernetzung werden natürlich auch die Logistikprozesse noch sensibler und da ist dann der Streik natürlich in seiner Wirkung noch schärfer und da muss man sich dann nochmal die von mir schon mal gestellte Frage stellen dann als Gewerkschaft, wie kann ich den Streik einsetzen, um den Bogen halt nicht zu überspannen? Also da kommt auf die Gewerkschaften sicherlich eine große Herausforderung zu, dass man Druck noch ausüben kann, halt ohne wirklich massiven wirtschaftlichen Schaden zu verursachen, von dem ja letztlich niemand etwas haben kann.
Es muss halt eben beim Streik immer so viel Druck erzeugt werden, dass die Gegenseite sich auch davon beeindrucken lässt. Das ist genau der Punkt. Und das ist sehr unterschiedlich. Und wir sehen jetzt, wurde ja schon erwähnt, dieses unsägliche Beispiel von Amazon, das sich weigert, überhaupt in Verhandlungen einzusteigen. Da ist leider bis jetzt die Gewerkschaft offensichtlich nicht in der Lage gewesen, die Firma so hart wirtschaftlich zu treffen, dass sie einlenkt. Und in anderen Situationen ist das anders. Ich glaube ganz sicher, dass der Streik nicht in der digitalisierten Welt verschwinden wird. Einfach weil es Steuerungsprozesse haben immer Menschen, die sie steuern. Was übrig bleibt, sind immer ganz einfache Transportarbeiten, die sie weiter benötigen, Verpackungsarbeiten. Sie werden immer Menschen finden, die die Waren zu anderen hinbringen und letzten Endes auch zusammenstellen. Also die Roboterfabrik als solche gibt es nicht. Ich sehe es genauso wie Herr Lesch. Ich glaube auch nicht, dass die Hälfte aller Arbeitsplätze plötzlich von heute auf morgen verschwindet. Das wurde schon früher vorhergesagt und wird nicht stattfinden. Und tatsächlich ist es so, dass genau in dieser vernetzten Wirtschaft gerade auch eine Arbeitsniederlegung auch von Menschen, die man vielleicht gar nicht für so wichtig gehalten hat früher, große Wirkungen entfalten kann. Das können diejenigen sein, die ihren Koffer auf dem Flughafen transportieren. Wenn die den nicht mehr zum Flieger bringen, fliegt auch nichts. Das solche Streiks hat es auch schon gegeben. Sehr wirkungsvoll, wenn die Sicherheitsleute an den Schleusen streiken, die früher sehr, sehr schlecht bezahlt wurden. Und erst nachdem vor 3 Jahren es dort zum ersten Mal Streiks auch gegeben hat, Anschluss gefunden haben, wenigstens an die Bezahlung vergleichbarer anderer Berufsgruppen. Also ich bin da, was das anbetrifft, relativ gelassen. Der Streik wird uns erhalten bleiben und er wird auch notwendig bleiben, weil ich finde immer noch dieses Zitat so schön, was das Bundesarbeitsgericht mal geprägt hat, was gesagt hat, ohne die Möglichkeit zum Streik sind Tarifverhandlungen nur noch kollektives Betteln. Und ich denke, das möchte niemand.
Vielleicht noch 2 Aspekte. Also erstens ist es so, dass in der Tat die hochqualifizierte Beschäftigung und die besonders gering qualifizierte Beschäftigung am wenigsten von der Digitalisierung betroffen sind. Bei den, wie man es gerne sagt, prekären Beschäftigten, bei den Paketfahrern kommt es auf die Austauschbarkeit an. Wir haben extrem viele Paketfahrer bei den verschiedenen Logistikdienstleistern. Die sind fremdsprachig, die haben eine fremde Herkunft, die sind nicht im deutschen Arbeitswesen so vollständig sozialisiert. Da müssen Sie auch sehen, diese sind ja einsame Tätigkeiten. Das heißt, es fehlt der betriebliche Zusammenhang, in dem Organisationsbereitschaft und Streikbereitschaft gepflegt werden kann. Also da wird es aus meiner Sicht schon eher schwerer. Wo Herr Dribusch recht hat, bei der Gepäckabfertigung am Flughafen, da gibt es den Kollegen, der neben einem steht, da bleibt der Streik möglich. Allerdings, je stärker da die Automatisierung wird durch automatisches Vorsortieren, desto schwerer wird es auch da für den Streik die nötige kritische Masse zu finden. Dass umgekehrt die Hochqualifizierten immer streikbereit sind, das ist eine sehr schwer zu beurteilende Frage. Wir haben bei den Piloten, bei den Ärzten gesehen, dass die bereit sind, dass sie zu Berufsgruppenstreiks. Aber ansonsten muss man auch sagen, die technischen Ingenieure beim TÜV, die streiken nicht. Die sind offenbar nicht homogen genug als Gruppe. Das wird man sehen müssen. Ich habe keine Kristallkugel, deswegen ist es so wie im Arbeitsrecht immer. Man muss abwarten und schauen, was passiert. Und dann kann man die Vergangenheit oder die Gegenwart kommentieren, aber nicht die Zukunft vorhersagen.
Streik, antiquiert, unvermeidlich, alternativlos, Herr Lesch?
Naja, das ist ja eine Zuspitzung, die kann ich jetzt so nicht teilen. Allerdings bin ich der Meinung, der Streik muss, sagen wir mal, vorsichtiger eingesetzt werden. Die Gewerkschaften sollen wirklich sehr sensibel mit diesem Thema umgehen. Und eine Entwicklung, nämlich die Tagesstreiks, also die Ausdehnung des Warnstreiks zum Tagesstreiks, passt aus meiner Sicht nicht in diese Sensibilität hinein.
Ich glaube, der Streik bleibt aktuell und er bleibt notwendig, aber er wird sich weiterentwickeln in seinen Formen.
Professor Rieble?
Der Streik ist vor allem ein Recht und das Recht darf man wahrnehmen, so wie man möchte. Das heißt, es kommt nicht darauf an, ob wir den Streik gut finden, sondern was die Gewerkschaften mit ihrem Recht anstellen.
Das war das SWR2-Forum. Alle Räder stehen still. Welche Bedeutung haben Streiks heute? Es diskutierten Dr. Hagen Lesch, Tarifexperte des Arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln, Dr. Heinert Ribusch, Streikforscher der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf und Professor Volker Rieble vom Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht in München, das von Arbeitgeberverbänden finanziert wird. Vielen Dank. Am Mikrofon war Sina Rosenkranz.